kleine Utopie.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder. Empathie ist keine Utopie. Und heute eine neue Folge. Wer ist wir? Das ist die liebe Maria, der Lukas und der Heiner. Unser Thema heute haben wir als so spannend empfunden, dass wir gesagt haben, das müssen wir unbedingt heute diskutieren. Nämlich, es hat mehrere Artikel gegeben in führenden Magazinen, wo die Aussage war, Krisenmanagement ist das Ende von Empathie, weil beim Krisenmanagement braucht es keine Empathie. Das hat uns natürlich aufgeschreckt, weil wir gesagt haben, was ist denn das für ein Blödsinn? Denn Krisenmanagement ohne Empathie ist zum Scheitern verurteilt. Und da stelle ich meine erste Frage an Maria. Wie siehst du das denn?
Ich sehe das exakt so, wie du gerade formuliert hast, was ja für uns auch der Aufhänger war, das zu diskutieren. Krisenmanagement ohne Empathie, wüsste ich überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Also sagen wir es so, ich wüsste, wie es funktioniert und es kann enden, man kann eine Krise auch in, nennen wir es mal, Zerstörung enden. Das schon. Hat die Weltgeschichte auch gezeigt, dass das ein paar Mal passiert ist. So ist es nicht. Nur sagen wir mal so, wenn ich das jetzt in einem Rahmen diskutieren möchte, in dem ich jetzt nicht an die stetige Komplettzerstörung denke, sondern an einen konstruktiven, sagen wir mal, Aufbau nach einer Krise, der Krise zum Anlass nimmt, etwas größer, besser, ja, anders zu machen, wie es einfach der Zukunft gerechter ist, dann braucht es da Empathie, denn in diesen Konstrukten sitzen ja fühlende Wesen, nämlich Menschen. Und diese fühlenden Wesen, es sind im Zweifelsfall in der Krise in irgendwelchen unangenehmen Emotionen verhangen. Manche auch in angenehmen, weil sie sagen, boah, super, jetzt tut sich mal was. Viele sind definitiv in Angst, in Trauer, in Verärgerung oder anderweitigen Mischemotionen verheddert und kommen da oft auch selbst nicht raus, weil ihnen bestimmte Dinge in dem Moment fehlen. Das ist auch normal, weil es tut sich auf, ha, jetzt irgendwas passiert jetzt. Und dann muss ich das als Management an die Hand nehmen und nicht nur die Inhalte führen oder die Prozesse führen, sondern ganz, ganz bestimmt auch die Emotionen und dahinter die Menschen führen.
Ja, ich glaube auch, man darf natürlich nicht vergessen, dass besonders jetzt in der jetzigen Phase, wenn man sich die jetzige Krise anschaut, ist ja jeder Mitarbeiter hat ja im Zweifel auch eine persönliche private Krise. In dem Sinne, dass durch Inflationsthemen beispielsweise Preise nach oben gehen, das Leben wird teurer und für viele Leute ist ja am Ende des Tages der Job dann manchmal auch die einzige, sage ich mal, Konstante oder die einzige Stütze, die einen so ein bisschen noch durch den Tag bringt, ja, wenn man sich das aktuell so anschaut. Wenn man da noch irgendwie Leute in der Führung hat, die keine Empathie haben, das kann dann tatsächlich auch Personen irgendwo in den Ruin treiben. Deswegen bin ich auch der Meinung, ich glaube, das sind wir ja sowieso alle, dass ja genau in solchen Situationen Empathie, glaube ich, mit das Wichtigste ist oder eigentlich die wichtigste Eigenschaft ist, die man haben sollte. Und die Zeiten von der, sage ich mal, Brechstange in der Führung, wo ein Manager reinkommt in der Krise und erstmal die Hälfte der Belegschaft rausschmeißt, die funktioniert heutzutage einfach nicht mehr.
Also ich stelle mir gerade vor, wie ich mich verhalten würde, wenn ich einen CEO über mir hätte, der ohne Empathie versucht, eine Krise erfolgreich zu managen. Erfolgreich zu managen heißt, aus der Krise rausgestärkt kommen. Ich würde dem Typen wahrscheinlich meine Kündige auf den Tisch legen und sagen mir, dir, Heini, mache ich das nicht. Denn ich möchte motiviert werden. Motivation in der Krise, wer das nicht hinkriegt, der kriegt die Krise nicht gemanagt. Deswegen verstehe ich das nicht, dass es Leute gibt, die sagen, Krisenmanagement hat mit Empathie nichts zu tun. Empathie ist der Erfolgsfaktor 1a. Wenn du eine Krise erfolgreich bewältigen willst. Das ist meine Meinung.
Da stimme ich dir 100% zu. Und das ist auch tatsächlich, ich meine, das ist ja irgendwo mein Tagesgeschäft mit Unternehmen, in, ob das jetzt Veränderungsprozesse sind, also da gibt es jetzt viele Namen, die man denen gehen kann. Auch ein Veränderungsprozess ist am Ende ein Krisenmanagement. Das heißt, irgendwo kommt ein Konflikt auf. Es muss sich etwas verändern, es wird sich etwas verändern. Der Konflikt bildet sich im ganzen Konstrukt ab und dann auch eben in jedem Einzelnen. Auch wie du gerade sagtest, Lukas, bestärkt vielleicht nicht durch andere Umstände eines jeden Einzelnen. Und dieser Faktor, die Menschen auch erstmal zu lesen in dem, wo sie sind, ist der Startpunkt. Sich zu überlegen, wie dann dieses Konstrukt genau prozessual, also welche Prozesse ich brauche, welche Sachen ich jetzt anders machen muss, ist schon wichtig natürlich auch. Also das alleine auf einem fehlenden Boden von Empathie kann ich mir gar nicht vorstellen, wie funktioniert. Denn ich muss ja erstmal die Menschen wieder auf einen Punkt bringen, dass sie klaren Kopfes an praktische Sachen rangehen können. Das heißt, wenn ich einen verängstigten, kann sich jeder vorstellen, wenn ich einen verängstigten oder verärgerten Menschen vor mir habe. In diesem Moment der Verärgerung oder der Angst oder allem zusammen, kann der keinen klaren Gedanken fassen. Der wird einfach wahrscheinlich erstmal dagegen sein. Ja, oder was weiß ich. Oder irgendwie eine Schuld erstmal wo suchen. Also da gibt es dann da viele, viele Aktionen, die dahinter starten. Die unwahrscheinlichste ist, mit klarem Kopf zum Beispiel irgendwie was Neues aufzusetzen. Ja, was ein Unternehmen weiterbringt. Weil dieser Mensch erstmal so sehr in sich gefangen ist. Und wenn ich das jetzt mit dem ganzen Team habe und der ganzen Organisation, wie kann ich überhaupt auf den Gedanken kommen, dass ich jetzt total simpel einfach nur irgendwas runterdeklinieren muss und dann wird schon passieren. Ich muss an dem Zustand, des aktuellen Zustands anfangen, den aufgreifen und dann, da stimme ich dir 100% zu, Heiner, in die Motivation überführen. Denn psychologisch gesehen brauchen wir eine Annäherungsmotivation, um einen veränderungsneuen Zustand erreichen zu wollen. Und das passiert nicht einfach mal so. Das würde über vielleicht ganz lange Zeit schon irgendwann passieren. Nur wenn ich sage, ich habe jetzt keine 100 Jahre dafür, sondern ich möchte, dass das jetzt in den nächsten Jahren passiert, muss das ein Management, ein CEO in die Hand nehmen und damit halt auch ganz klar an die Mannschaft reflektieren. Das ist uns wichtig. Ja, wir arbeiten mit euch als Menschen, wir arbeiten als Gemeinschaft, ja, ein Wir-Gefühl, eine Zugehörigkeit zu geben, alles, was zum Beispiel ein Militär hervorragen kann. Ja, warum kämpfen Menschen, ne, und geben ihr Leben oder also sind bereit, ihr Leben zu geben? Das machen die ausschließlich, wenn ein großes Wir-Gefühl entsteht und die eine große Sache vor sich haben, wo sie sagen, Annäherungsmotivation, das möchte ich haben. Also das ist jetzt auch tatsächlich nichts Neues, sondern eigentlich lange erprobt.
Wir haben ja auch in unseren Folgen, die wir inzwischen absolviert haben, besprochen haben, kam ja auch immer wieder das Wort Veränderung. Und Veränderung kannst du eigentlich nur erreichen, wenn du deine Leute mitnimmst. So, Krise ist die schlimmste Form der Veränderung. Denn da geht es teilweise um Leben und Tod. Überleben, Pleite oder, ja. Und wenn du das versuchst, ohne Empathie zu machen, dann bist du zum Scheitern verurteilt. Ja. Es geht einfach nicht. Die Menschen gehen nicht mit. Und du kannst sie ja nicht zwingen. Die gehen in die innere Kündigung, haben Angst, wie du gesagt hast. Die sind einfach nicht mehr zu gebrauchen, denn meistens ist ja auch keine Transparenz da. Man erklärt den Menschen nicht, was man vorhat, sondern sagt, hier, das machen wir jetzt so. Sorry, das funktioniert insbesondere heute überhaupt nicht mehr.
Ja, ich glaube auch, dass man tatsächlich in der Krise als Führungskraft die Chance hat, eben dieses Wir-Gefühl nochmal viel mehr zu stärken, weil ich bin der Meinung, eine Person, die irgendwie verärgert oder verängstigt ist, oder so das bessere Beispiel ist tatsächlich, wenn man verärgert ist und man geht sozusagen mit diesem Ärger raus oder auf eine Person zu und man kriegt aber von der Person dann keinen Ärger zurück, sondern man merkt, meine Führungskraft verhält sich empathisch, versteht mich, geht mir entgegen, kommt mir entgegen, versucht mich irgendwie abzuholen, dann bist du danach dieser Person noch viel mehr verbunden als davor und denkst irgendwie, okay, auch in harten Zeiten, in schwierigen Zeiten steht mein CEO zu mir, hilft mir und wir gehen da zusammen durch das Ganze durch. Und dann schaffst du das auch, eine Krise zu bewältigen. Ich glaube, so ein ganz simples tägliches Beispiel ist für mich immer ganz lustig zu sehen, beispielsweise in der Gastronomie. Wenn man einen Gast hat, der unzufrieden ist und irgendwie irgendwas gibt es auf der Karte nicht oder ein Teller ist falsch gekommen, ja, dann ist der Gast erstmal extrem aufgewühlt, extrem sauer. Wenn dann aber der Eigentümer kommt und sagt, hier, es tut mir super leid, das Essen geht aufs Haus, ich hoffe, ihr habt irgendwie trotzdem einen schönen Tag, wir würden uns freuen, wenn wir das nächste Mal wiederkommen, dann gibt es danach eine positive Bewertung. Das ist ein ganz lustiger, ganz simples, alltägliches Thema, wofür wirklich von der Abneigung, wo die am Anfang wahrscheinlich dachten, ich gebe dem jetzt einen Stern von 5 und am Schluss kommt eine 5-Sterne-Bewertung raus, einfach nur, weil der Gastgeber oder in dem Sinne der Chef gemerkt hat, okay, da stimmt was nicht, wie hole ich die Person ab, wie gehe ich auf die zu, wie kriege ich das hin, dass die mir wieder positiv gestimmt sind.
Ja,
das ist schön. Und da ist dieses Element drin, gesehen und gehört werden. Das ist die absolute Kernbasis von Empathie. Also ich fühle einfach rein und ich gebe dem anderen den Raum. Ich sehe dich, ich höre dir zu. Oft braucht es tatsächlich nicht so viel mehr. Genau, was du sagst. Da muss man dann, selbst wenn das jetzt nicht immer mit einem Ausgleich bedienbar ist, den du gerade genannt hast, ja, sowas wie Essen geht's aufs Haus. Selbst dann, wenn ein Gast sich gehört fühlt, würde dieser Gast davongehen und sagen, immerhin, ja, so immerhin, es hat mir immer noch nicht geschmeckt oder so, nur immerhin, die haben verstanden, wie es mir in dem Moment geht. Ja. Und so ist es bei den Mitarbeitern auch. Ganz oft fühlen die sich, es würde keiner ihnen zuhören. Und de facto ist es wahrscheinlich auch oft so. Ja, also weil es keinen, oder weil vielleicht, und da würde ich jetzt auch keine Schuld verteilen, sondern ich glaube, da nimmt sich ein Top-Management oft viel zu wenig Zeit, weil die Relevanz dessen gar nicht erkannt ist. Also das, worüber wir jetzt reden. Ja, und wenn wir dann solche Artikel lesen, dann sagen wir natürlich, das ist wirklich die völlig falsche Richtung. Denn das ist doch die Basis. Und dahinter kann ich sehr viel andere Sachen machen, die relevant sind. Nur dieses Sehen und also im Englischen würde ich sagen, da würde man das Wort Acknowledgement verwenden, was ich sehr gern mag. Was man im Deutschen, also fehlt mir immer so ein bisschen so die Anerkennung hat im anderen Notion. Also wirklich so dieses Acknowledge, dass da was ist, wie du dich fühlst. Ja? Rede drüber, du hast einen Raum, darüber zu reden. Du musst dich nicht darüber dafür schämen und so weiter. Also all das ist meistens schon genug, um das, was du sagst, ein Wir-Gefühl zu schaffen und damit die Leute dort zu halten, wo sie sind. Denn die wenigsten sagen, ich möchte sowieso gehen. Wenn jemand sowieso gehen wollte, wird diese Person sowieso gehen. Nur die Menschen, die sagen, ich fühle mich hier eigentlich wohl, die haben keine Intention zu gehen. Die Intention ist nicht zu gehen. Die fühlen sich gedrängt zu gehen. Und irgendwann tun sie es.
Ich komme nochmal auf dein Beispiel Restaurantbesuch zurück, weil da habe ich wirklich auch eine lustige Geschichte. Es gab es gab mal für mich einen Lieblingsitaliener in Frankfurt. Und da bin ich Jahre hingegangen. Und dann fing der Sohn des Inhabers an, so allmählich die Rolle des Juniors zu übernehmen. Und ich habe damals immer gesagt, das ist kein Gastronom. Das ist einfach kein Gastronom. Der sollte besser was anderes machen. Und da passiert Folgendes. Der Service war schlecht und an dem Essen hatte ich auszusetzen. Und dann sagt er, ja, das tut mir eher leid, ich ziehe Ihnen 5 Euro von der Rechnung ab. Ich bin nie wieder hingegangen. Mhm. Das war's.
Ja.
Ich wollte keine Diskussion, ich habe nur gesagt, nee,
das war's. Ich glaube, wir waren aber mal zusammen dort, oder?
Ja.
Und hat es der Senior wieder übernommen?
Der Senior ist, glaube ich, nicht mehr da.
Ja. Ja, das ist.
Der Sohn richtet das zugrunde. Weil, wenn du kein Gastronom bist, was erwartet man dann gerade bei Italienern, dass die nett sind, dass die gern noch einen aufs Haus geben und so, ne? Also wirklich Gastgeber. Und dann hast du da so einen promovierten Typen, der irgendwie Naturwissenschaften studiert hatte und dann meint, jetzt kann er ein Restaurant führen.
Der ist wahrscheinlich sehr glücklich irgendwo.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Genau, das ist ein guter Punkt. Oft sind die Leute dann auch selbst unglücklich in diesen Rollen, weil die lernen sie.
Des Vaters.
Ja, sie kommen an die Grenzen. Ja. Also in einem Unternehmen ist es ja, also oft ist auch der Wunsch nach Freude und Spaß haben so verpönt. Finde ich auch einen radikalen Fehler. Denn Spaß haben bedeutet, eine Leichtigkeit aufzubauen, so eine Motivation aufzubauen. Freude hat in der Natur die Funktion für uns, Zukunftsmotivation zu schaffen. Also wenn ich mich über was freue, dann schaffe ich eine Zukunftsmotivation. Und da kann ich mich über viele Dinge freuen. Manchmal weiß ich gar nicht, worüber ich mich freue. Warum lache ich über einen Witz? Dieses Lachen über einen Witz schafft einen gemeinsamen Sinn im Raum zum Beispiel, damit ein Gemeinschaftsgefühl und damit habe ich plötzlich so dieses Gefühl, wir zusammen können, ne, beispielsweise. Oder ich freue mich über irgendwas geschafft haben, was vielleicht gar nicht so, wo ich jetzt sagen würde, weiß ich gar nicht, was mich daran wirklich so freut am Inhalt, ja, wenn man irgendeinen Meilenstein erreicht hat als Team. Würde ich jetzt behaupten, viele sagen nicht, das erfüllt mein gesamtes Leben, dass wir jetzt, keine Ahnung, ja, an diesen Kunden was verkauft haben. Trotzdem steckt dahinter halt so viel mehr. Die freuen sich, dass sie gemeinsam das aufgebaut haben. Die freuen sich, vielleicht eine neue Bindung zu einem tollen Kunden zu haben. die sind dahinter vielleicht auch noch stolz, dass dieser Kunde, den sie gewonnen haben, irgendwie eine gute Reputation hat, was weiß ich. Und diese Aspekte fallen alle unter Freude und Spaß ist eben so ein Subaspekt davon. Und Team, das Spaß hat miteinander, schafft auch mehr. Also einfach stetig immer wieder diese Motivation aus sich rausholt, auch wenn mal was zum Beispiel nicht so leicht ist.
Das heißt, du brauchst Leidenschaft. Du musst für deinen Job, egal was du tust, du musst Leidenschaft entwickeln. Und jetzt komme ich zu unserem eigenen Kernthema. Leidenschaft ohne Empathie funktioniert auch nicht.
Genau.
Empathie ist Voraussetzung für Leidenschaft.
Und das sind da die Dinge, die durch eine Krise tragen.
Ja.
Die durch eine schwere Zeit tragen. Unter anderem, es sind nicht die einzigen, doch es sind essentielle Bestandteile.
Das macht es erträglicher.
Ich habe mal eine spannende Frage, weil ich da noch nicht darüber diskutiert habe. Glaubt ihr, dass sich Leidenschaft auch entwickeln kann? Also in dem Sinne, dass ich habe neulich mit einer Person gesprochen, die hat gesagt, am Anfang wusste ich zum Beispiel gar nicht, ob ich jetzt in meinem richtigen Berufsfeld bin. Aber als ich gemerkt habe, ich bin gut darin, hat sich bei mir eine Leidenschaft entwickelt. Und das fand ich ein ganz spannendes Thema, weil da habe ich mich schon bis zu einem gewissen Punkt auch irgendwo wiedergefunden.
Das ist wie Ehe auf den zweiten Blick. Es gibt ja die glücklichen Menschen, die finden die große Liebe. Und dann gibt es die anderen, da läuft es anders. Das ist das erst Freundschaft. Und das entwickelt sich dann plötzlich. Und dann ist Leidenschaft da.
Ja.
Also da bin ich voll bei dir. Das Leidenschaft entwickelt sich.
Finde ich einen sehr passenden Vergleich. Das heißt ja auch an sich, diese Resonanz in sich dann finden. Was macht mich denn dann so leidenschaftlich dran? Weil vielleicht ist die Leidenschaft ja dann nicht das Thema per se, sondern die Leidenschaft liegt darin, dass ich das jetzt mit Menschen machen kann, die ich gut finde. Oder dass ich selbst spüre, ich kann das.
Ja.
Steigert vielleicht die Leidenschaft. Und dann ist es vielleicht sogar egal, welche konkrete Anwendung das hinten hat. Und für manche ist wichtig, die sind so leidenschaftlich vielleicht in ein Thema verliebt, mal an zum Beispiel wissenschaftliche Kollegen, die lieben, also gerade jetzt, wenn ich an meinen Ursprung denke, an die Mathematik, ich hatte schon Kollegen und da wusste ich, dass zum Beispiel mir diese ganz, ganz allerletzte Leidenschaft fürs ganze Leben für ein mathematisches Thema am Ende fehlt. Das heißt nicht, dass man das nicht kann, nur ich würde mich nicht für eine Gamma-Funktion 40 Jahre einsperren. Ja, das wäre für mich, und das klingt natürlich jetzt sehr radikal, man muss sich nicht einsperren, nur ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Da hätte mir so viel gefehlt, dass ich gesagt hätte, irgendwas Spezielles zu lösen, ne? Da würde mir komplett die Leidenschaft am Ende fehlen, weil mir so viel anderes fehlt, was mir wirklich Leidenschaft bereitet. Eben zum Beispiel zusammen mit Leuten was aufzubauen. Andere Leute wachsen sehen, also Dinge, die ich heute gut weiß. Und jetzt wiederum für manche Kollegen, die ich da hatte, war das die Leidenschaft Nummer eins. Die haben sich wirklich ein ganzes Leben lang motivieren können. Dahinter stecken vielleicht auch nochmal Subleidenschaften oder Treiber für die Leidenschaft, wie ich schaffe das, dieses Geheimnis der Mathematik zu knacken oder so. Nur am Ende können die sich wirklich ihr ganzes Leben an einem Thema leidenschaftlich bedienen. Und da sind wir sicher alle auch ein bisschen unterschiedlich.
Ja. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch unterschiedliche, wie du schon gesagt hast, sind alle ein bisschen unterschiedlich. Ich sehe das, habe das ganz deutlich gesehen, wenn ich jetzt meine Schwester und mich betrachte. Meine Schwester hatte ganz von Anfang an eigentlich immer vor Augen, was sie machen will. Die ist eben auch in diese, sage ich mal, wissenschaftliche Ecke gegangen, hat dann irgendwie Computational Neurosciences studiert, promoviert, ist jetzt bei Facebook, beziehungsweise bei Google, sorry, in dem ganzen künstlichen Intelligenz, Robotik-Thema unterwegs. Und ich bin mit Sicherheit durch Zufall in die Personalberatung geraten und habe dann gemerkt, dass es mir Spaß macht und dass ich mit guten Leuten im Austausch bin, dass ich neue Leute kennenlerne, die was Spannendes zu erzählen haben und dass ich natürlich irgendwie ein Gefühl dafür habe, wer wohin passt, und dann entwickelt sich die Leidenschaft. So war das bei mir. Und meine Schwester hatte, glaube ich, seit Tag 1 Leidenschaft für ihrem Thema und wird es auch, glaube ich, bis zum Ende ihres Lebens verfolgen.
Schönes Beispiel.
Das ist übrigens auch das ist allgemein anerkannt, Personalberater wirst du nicht, weil du nach deinem Studium leidenschaftlich darauf wartest, Personalberater zu werden. Kein Mensch denkt nach dem Studium darüber nach. Jetzt will ich Personalberater werden. Du wirst es zufällig. Zufällig, weil in deiner Karriere etwas passiert ist, in der Regel, was dich dazu mehr oder weniger zwingt, nochmal neu zu denken.
Mhm.
Und dann setzt du dich mit diesem Thema auseinander? Das geht ja auch nicht, wenn du 25 bist. Also, ja, sondern dann solltest du eher 35 oder auch 40 sein. Dann kannst du es besser beurteilen. Und so bin ich. Ich wollte nie in die Personalberatung, aber das wisst ihr ja.
Ja.
Heute sage ich euch, das Schicksal ist mit mir sehr, sehr gnädig gewesen. Ich bereue den, ich habe den Schritt bis heute nicht bereut, ganz im Gegenteil.
Ja.
Und so wie wir jetzt auch alle hier verschieden sind, muss man, finde ich jetzt, um nochmal auf das Thema zurückzuführen, auch jetzt in einem Krisenmanagement, verstehen, ich habe Mitarbeiter und die treibt auch alle was Unterschiedliches an. Also die motiviert verschiedene Dinge. Und wenn ich die bediene, dann bekomme ich eben so eine Mannschaft grundsätzlich motiviert. Das heißt jetzt nicht, dass ich als CEO mir über, was weiß ich, 100.000 Mitarbeiter jeden einzelnen Gedanken mache. Das ist auch nicht vielleicht mein individueller Job, sondern mein Job ist, dass ich diese Energie ins Haus bekomme und dass natürlich mein gesamtes Management oder sagen wir mal Leadership führt. Und am besten am Ende, ja, jeder irgendwie, alle Menschen untereinander. Nur diese Motivation in jedem zu schüren, ist schon auch, das sehe ich jetzt auch, wenn ich jetzt mit Teams arbeite oder wenn wir halt mit Unternehmen arbeiten und darin ja dann verschiedenste Bereiche bedienen, da tickt, also wenn man etwas Stereotyp drauf schaut, kann man schon sagen, dass die unterschiedlich ticken. Also im Vertriebsbereich bekomme ich anders eine Motivation als jetzt zum Beispiel im Finance-Bereich. Typischerweise. Und natürlich gibt es auch da verschiedene Subtypen drin. Nur wenn ich das jetzt sozusagen mal auf einen Bereich zumindest jetzt mal so leicht personifiziert drauflege. Und diese Motivatoren muss ich auch erkennen. Und um die zu erkennen, brauche ich Empathie. Ich muss mich reinfühlen, was wird diesem anderen Spaß machen. Und wenn ich in den ganzen Raum reinhören muss, in dem jetzt sagen wir mal vielleicht 10 Menschen sitzen, irgendwann vielleicht 500, weil der Bereich so groß ist, muss ich fühlen können, was ist diesen Menschen hier wichtig, die hier sitzen? Und dann kann ich das angehen. Also dazu brauche ich einfach die Empathie, um die richtigen Hebel hinten rauszuziehen. Und dann wiederum das, was im Weg steht, also die Ängste, die Sorgen, die Verärgerung und alles andere entsprechend zu adressieren, das muss ich auch erstmal fühlen. Fühlen und natürlich kann ich das auch konzeptionell verstehen, was man jetzt unter der kognitiven Empathie versteht. Beides ist gut. Ja? Also einmal das Fühlen wirklich, also den fühlenden Teil der Empathie und einmal den kognitiven Teil der Empathie. Und das zusammengesetzt ergibt am Ende ein gutes Krisenmanagement oder Veränderungsmanagement.
Das ist eigentlich ein wunderbarer Schlusssatz, auf den ich jetzt gerne noch einen Satz draufsetzen möchte. Du musst dich für deine Mitarbeiter interessieren. Das tust du aber nur, wenn du Wertschätzung ihnen entgegenbringst. Und das geht auch nur, wenn da eine empathische Grundveranlagung ist. Wenn die nicht da ist, ist dir das völlig egal, ja, was mit den Mitarbeitern passiert und so weiter und so weiter. Und damit sind wir ja da wieder angelangt, wo wir in der ersten Folge ja gestartet hatten. Empathie ist keine Utopie. Und ohne Empathie geht im Umgang mit Mitmenschen relativ wenig. Tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Folge Krisenmanagement und Empathie. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat. Und wir gehen davon aus, wenn es euch gefallen hat, dann wird das jetzt viral ins Internet gehen. Vielen herzlichen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ist keine Utopie.